herzlich willkommen zur Miniserie Hast du schon gehört?
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Hast du schon gehört? Deinem Newsformat der Privatpiloten-Lounge. Auch diesmal haben wir einiges aus der Welt der Luftfahrt zusammengesammelt für euch. Drum lasst uns gleich loslegen. Anfangen möchte ich mit zwei regulatorischen Meldungen. Das erste betrifft ULs. Und zwar eine ganz besondere Klasse der ULs, und zwar die 120 Kilo ULs. Wie ihr ja wisst, sind ULs national geregelt und nicht durch die EASA. Und auch die 120er fallen darunter. Und hierfür hat das Bundesverkehrsministerium eingeladen, um über die 120er Kilo Klasse zu reden. Für diese Abstimmung kamen am 5. und 6. März mehrere Repräsentanten aus den vielen verschiedenen Bereichen, die von dieser 120 Kilogramm Klasse getroffen sind. Das sind zum einen Drachen, Gleitschirmflug, Fallschirmsprung, aerodynamisch und schwerkraftgesteuerte Fluggeräte der 120 Kilo Klasse. Die kamen alle zusammen mit dem Verkehrsministerium und haben dort über bestehende Gesetze gesprochen und wie man diese harmonisieren kann. Und aus dieser Brainstorming werden jetzt vom Bundesverkehrsministerium konkrete Gesetzentwürfe erstellt und an die entsprechenden Ressorts verteilt. Bisher war es ja so, dass alle Regelungen für ULs vom Drachen über Gleitschirm hin zu den aerodynamisch gesteuerten ULs mehr oder weniger vom Verkehrsministerium als eine Klasse gesehen wurden. Und jeder von uns weiß, dass das natürlich nicht so ist. Das sind komplett unterschiedliche Luftsportgeräte. Und daher musste hier differenziert werden, vor allen Dingen was die Zulassung und auch den Unterhalt und die Prüfung angeht. Hierfür wurden verschiedene Sachen diskutiert und es bleibt spannend abzuwarten, was das Verkehrsministerium daraus macht.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Die zweite Sache, die den einen oder anderen vielleicht ein bisschen aufregt, zumindest hört sich das so an, ist der Vorschlag aus Bayern, dass das Luftverkehrsgesetz geändert werden soll und Luftfahrtbehörden kein Vetorecht mehr beim Neubau von Windkraftanlagen haben. Momentan ist es so, dass alle Bauwerke, die eine Höhe von 100 Metern überschreiten, nur mit Zustimmung der Luftfahrtbehörden genehmigt werden können. Bayern hat jetzt vorgeschlagen, das abzuändern, und zwar, dass nicht mehr eine Genehmigung vorliegt, sondern nur noch eine Konsultation. Also man muss praktisch die Landesluftfahrtbehörde fragen, aber sie hat praktisch kein Vetorecht mehr. Ziel ist es, laut Bayern, mehr Flächen für Windkraftanlagen auszuweisen. Bayern ist ja eines der stärksten Länder, was die Windenergie angeht. Ich sage nur 60-Meter-Regel und so. Von daher ganz klar, dass das aus diesem Bundesland kommt. Nichtsdestotrotz, Bayern hat sich das jetzt ausgedacht, dass sie auch was tun wollen für die Windkraft und dort mehr Windräder aufbauen wollen. Und da sind die Luftfahrtbehörden im Weg. Und deswegen gibt es diesen Vorstoß von Bayern, das Luftverkehrsgesetz im Bundesrat zu ändern, sodass die Landesluftfahrtbehörden nicht mehr zustimmen müssen, sondern einfach nur noch gefragt werden müssen. Und eventuell muss es dann ein Ausgleichsverfahren geben, also wenn das öffentliche Interesse an Windrädern größer ist als das Sicherheitsinteresse der Luftfahrt, müsste man gucken, was man dann irgendwie machen kann. Wenn das etwas ist, was euch stört, weil ihr Angst habt, dass in der Nähe eures Flugplatzes oder sonst wo Windräder aufgestellt werden, geht auf eure Verbände zu, den DAEC, AOPA, DULF, wen auch immer, geht auf eure für euren Landkreis zuständigen Politiker zu und sagt, dass diese Regel aus eurer Sicht schlecht für die Luftsicherheit ist. So viel zu den regulatorischen Sachen, lasst uns ein bisschen über Flieger reden. JMB Aircraft übernimmt den Phoenix. Einige von euch kennen vielleicht den ultraleicht Motorsegler Phoenix. Der hatte 2012 seine Premiere. In den USA ist er als Light Sport Aircraft zugelassen. Und jetzt soll er unter JMB Aircraft auch in Europa durchstarten. JMB Aircraft hat ja letztens angekündigt, dass sie ein neues Flugzeug bauen werden. Viele waren interessiert, um was es sich da handeln wird. Und JMB hat, wie gesagt, angekündigt, die Phoenix zu bauen. Die ist in Tschechien entwickelt worden und 2012 zum Erstflug gestartet. Ist, wie gesagt, ein Motorsegler. Das Besondere natürlich ist die Bauweise. Also alles Kohlefaser, es ist alles sehr leicht. Momentan wird daran gearbeitet, eine 600 Kilogramm UL-Zulassung für Deutschland, Tschechien und die Slowakei zu bekommen für dieses Flugzeug. Das ist natürlich insbesondere interessant für die Vereine, die zum Beispiel den Falken mal ablösen wollen, weil man muss halt schon sagen, dass der Falke zwar ein Segelflugzeug ist, aber bei dem Gewicht ist Segeln manchmal schon ein bisschen schwierig. Da kommt der Phoenix ins Spiel, der ist natürlich deutlich leichter. Er soll von einem Rotax 912 angetrieben werden, 115 Knoten Höchstgeschwindigkeit, hat eine Gleitzahl von 32 und das Leergewicht von 340 Kilo ist natürlich schon ordentlich leicht. Also ein wirklich interessanter Flieger, den JMB da baut oder bauen wird. Man geht davon aus, dass 2024 schon 6 Flugzeuge gebaut werden können, 2025 sollen es 12 werden und 2026 20. Und in 2026 soll es dann auch einen Elektroantrieb für diese Phoenix geben. Interessantes Flugzeug. Eventuell werden wir auf dieser diesjährigen Aero mehr davon erfahren. Apropos Elektroantrieb, lasst uns über die Velis Elektro sprechen, denn die hat ihre 100 gefeiert. Und zwar ist die 100. Velis Elektro ausgeliefert worden an ein französisches Charterunternehmen. Die Maschine selber wird in Mannheim am City Airport vom Unternehmen Green Aviation Hub betrieben. Wie ihr ja eventuell wisst, ist Pipistrel jetzt Teil des Textron-Konzerns, zu denen auch Cessna gehört. Und diese Firma Pipistrel hat die Velis Elektro vor einigen Jahren eingeführt. Dort ist jetzt das 100. Modell ausgeliefert worden und fliegt jetzt, wie gesagt, in Mannheim. Dort wird sie, wie gesagt, von Green Aviation Hub betrieben. Green Aviation Hub ist der deutsche Vertriebspartner von Pipistrel. Und wenn ihr also Interesse habt an einem elektrisch angetriebenen Flugzeug und auf eins setzen wollt, was schon mehrere Jahre Erfahrung hat, dann sind das die richtigen Ansprechpartner für euch.
High-Wing versus Low-Wing, das immerwährende Rätsel. Und mit der damit verbundenen Frage, ist der Hoch- oder der Tiefdecker besser? Wenn man mal so von Doppeldeckern, Canards, Mitteldeckern und anderen ungewöhnlichen Konfigurationen absieht, dann gibt es eigentlich nur zwei grundsätzliche Flügelformen, nämlich den Hoch- bzw. den Tiefdecker. Jeder von uns hat seine ganz eigene Präferenz, obwohl einige Piloten, ich muss mich in den Kreis der Unentschlossenen auch aufnehmen, in dieser Frage unentschlossen sind. Das heißt aber nicht, dass es keine richtige Antwort auf diese Frage gibt. Sogar die Flugzeughersteller, von denen man denkt, dass sie sich einer bestimmten Konfiguration verschrieben haben, sind zwischen den beiden Varianten hin und her gewechselt. Clyde Cessnas erstes Flugzeug, die Silverwing, das war ein Tiefdecker. Und alle Turbofan-Flugzeuge von Cessna sind ebenfalls Tiefdecker. Piper, die mit der Einführung der Cherokee im Jahre 1960 einen großen Schritt in Richtung Tiefdecker machten, wurden in den ersten 30 Jahren ihres Bestehens mit Schulterdeckern berühmt. Und es gibt für beide Konfigurationen gute Gründe. Lasst uns mal über die Struktur reden. Das ist einfach. Die Struktur eines niedrigen Flügels, auf dem der Rumpf sitzt, macht natürlich mehr Sinn. Für Dinge wie das Fahrwerk und die Verstärkung der Türen ist weniger Struktur erforderlich, obwohl man fairerweise sagen muss, dass man die Oberseite eines Hochdeckers nicht verstärken muss, um zu berücksichtigen, dass Passagiere und anderes Zeugs drauflaufen. Andererseits gibt es nicht viele Tiefdecker mit Flügelstreben. Komfort, das ist auch einfach. Ein Hochdecker macht mehr Sinn beim Ein- und Aussteigen, was in vielen Fällen für ältere Piloten, wie zum Beispiel auch für meine Wenigkeit, wichtig ist. Die Ausnahmen, so könnte man argumentieren, sind Notlandungen. Training. Es ist ein klares Unentschieden bezüglich der Argumente auf beiden Seiten, welche Konfiguration sich besser für den Trainingserfolg eignet. Diejenigen, die im Tiefdeckerflugzeug gelernt haben, bevorzugen diese als Einstiegsmodelle und diejenigen, die in der Hochdeckerflugzeugen gelernt haben, neigen dazu, von einer 172er auf eine 182er einzusteigen und von dort weiterzugehen. Sichtverhältnisse. Das ist auch einfach. Oder? Nun, in gewisser Weise ja, aber nicht so schnell. Hohe Tragflächen eignen sich hervorragend zum Beobachten und Fotografieren, während niedrige Tragflächen die Sicht versperren können. Aber in einer Kurve, in der Platzrunde, versperrt der untere Flügel einer Piper Pacer zum Beispiel die Sicht auf die Landebahn oder auf Hindernisse zwischen ihnen und der Landebahn. Bodenhandling. Wenn es darum geht, Schneewelle, Zaunpfähle und bestimmte Arten von Gestrüpp zu überwinden, ist der Hochdecker der Gewinner. Sicherheitsbedenken. Es ist einfacher, Tiefdecker zu betanken und man vergisst nicht so leicht, die Tankdeckel wieder aufzusetzen. Abgesehen davon ist es bei den Hochdeckern einfacher, die Tanks zu entleeren. Das Kraftstoffmanagement ist beim Hochdecker tendenziell einfacher als beim Tiefdecker. Aber auch das kann sehr unterschiedlich sein. Außerdem ist es bei Hochdeckern schwieriger, Frost und Eis von der oberen Tragfläche abzukratzen. Einige Piloten, die beides geflogen sind, haben das Gefühl, dass Tiefdecker bei Bögenbedingungen nachsichtiger sind. Das kann ich unterschreiben. Schatten. Wenn du nicht so viel Rückenflug betreibst, dann hält dich der Hochdecker kühler. Das gilt vor allem dann, wenn man Hochdecker mit Tiefdeckern vergleicht, die diese Bubble Canopy haben. Das Urteil. Gemessen an der Anzahl der derzeit produzierten Tiefdecker im Vergleich zu Hochdeckern ist es kein Wettbewerb. Tiefdecker sind die Gegenwart und wahrscheinlich auch die Zukunft, insbesondere bei Geschäfts- und Verkehrsflugzeugen. Dennoch gibt es nach wie vor zwingende Gründe für Piloten, die als Sport-, Freizeit- und Transportflieger unterwegs sind, sich für einen Hochdecker zu entscheiden. Wie bei so vielen Dingen in der Luftfahrt kommt es auf die persönliche Vorliebe an, es sei denn, man hat eine spezielle Anwendung, die das eine oder das andere bevorzugt, wie zum Beispiel Wasserflugzeug oder Buschfliegen. In diesem Sinne, bleibt gesund, many happy landings und damit zurück zum Johann.
Ganz zum Schluss noch eine Anmeldung. Und zwar findet am 6.4. das AOPA-Seminar Fliegen in Nordamerika statt. Ihr habt ja bei uns schon einige Folgen zum Thema Fliegen in den USA gehört. Zum einen das Interview mit Herrn Dr. Schwan, dann die Berichte von Fritz, wie er da seine Lizenz hat validieren lassen. Auf unserem YouTube-Kanal findet ihr ein paar coole Videos, wie Fritz mit Airfuel zusammen in den USA geflogen ist. Und für alle, die das Thema interessiert, findet, wie gesagt, am 6.4.2024 ein AOPA-Seminar statt. Das Ganze findet in Egelsbach statt. Nähere Infos findet ihr auf www.aopa.de. Das war's für diese Woche. Bleibt uns gewogen. Bis bald. Ciao.